Hallo Juliane, du sag mal, hast du eigentlich einen Sinn für Poesie?
Nein, also ausschließlich die Trailrunning-Poesie von Josh Leinert.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de, hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Ach ja, ne, so der Alltag fließt so dahin, viel Arbeit, viel Bespaßung eines Kleinkindes, schlechte Nächte, weil verschnupftes Kleinkind, ja, dafür, ich will gar nicht anfangen, wie geht's dir?
Ja, ich werde auch davon so ein bisschen beeinträchtigt, denn ich war jetzt auch krank immer mal wieder, also 2-3 Mal schon jetzt dieses Jahr, für ein paar Tage so richtig außer Gefecht gewesen und das ist irgendwie untypisch, das fühlt sich zumindest untypisch oft an, so jetzt für meine Verhältnisse und das hat mich echt auch ein bisschen genervt dann irgendwann, dass ich so dachte, boah ey, jetzt schon wieder.
Schon wieder Kita-Viren, die den Trainingsplan stören.
Genau und wir sind ja auch so gar nicht routiniert, wenn unsere Tochter krank ist, weil sie halt auch eigentlich für ein Kind relativ selten krank war die letzten Jahre und wenn es dann doch passiert, dann bricht bei uns dann doch so die ganze Routine zusammen. Wir sind wenig eingespielt, was das angeht, an Arbeit und Training und alles und so.
Aber ich sag dir, warum du dich ansteckst, sogenannter Open-Window-Effekt. Nach deinen harten Intervalltrainings, ja, da fliegen die Kita-Viren aber auch nur so rein. Ich war noch nicht krank, sag mal so.
Das Training für den Rennsteig, das wird jetzt so langsam ernst. Ich glaube, der Markus Brennauer, mein Coach, der hat jetzt Schluss mit lustig gesagt und da sind jetzt wirklich ein paar knackige Intervalleinheiten auch schon dabei gewesen und das eine Mal hast du mich ja begleitet, hast am Abend vorher noch richtig schön Trash-Talk gemacht und meintest so, ja, du lässt mich da stehen und so weiter. Und dann, wie ist es dann ergangen, Juliane?
Genau, ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen Tempo anziehen. Ich habe den Gapa Trail vor und den Zugspitz Ultra Trail und habe mich dann genau deinem Intervalltraining an.
Ich habe halt gesagt, diese Einheit, das wird das Winning Workout für den Gapa Trail. Das musst du mitmachen.
Genau, so Wechselkilometer, ein schneller Kilometer, weiß nicht, in 3,59, dann ein langsamerer Kilometer, langsam, also in Anführungsstrichen 4,45 oder sowas. Und die ersten Kilometer sind natürlich dann noch easy, aber zum Ende hin, also selten so gelitten. Und den letzten Kilometer habe ich auch gesagt, boah, geh mir weg hier, ich höre hier einfach auf, habe mich ausgeklingt.
Ich hatte eine richtig gute Zeit. Als ich bemerkt habe, dass du da zu kämpfen hast, habe ich mich gleich viel, viel besser gefühlt.
Du bist richtig aufgelebt, während ich total kaputt gegangen bin.
Ja, genau. Wir haben heute einiges vor, unser Hauptthema. Da soll es um Laufpoesie gehen. Und zwar von
Josh Leinert.
Genau, der auf Instagram sehr bekannt ist, sehr beliebt ist, jetzt hier auch kürzlich in München ausgestellt hat. Da bin ich hingefahren und habe mir das angeschaut. Und über seine Kunst wollen wir sprechen, was das über uns als Läufer und Läuferinnen aktuell sagt, warum das vielleicht auch besonders gegenwärtig ist, was daran besonders ist oder auch banal ist oder beides. Und das wollen wir im Hauptteil machen, aber bevor wir dazu kommen, wie immer, unsere Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out. Juliane, wir fangen an mit ausprobiert.
Genau, ausprobiert. Ich habe zuletzt, das ist glaube ich aufgefallen, weil ich es im Podcast auch erzählt habe, ich habe ausprobiert, eine Hybridathletin zu werden. So nicht weg vom Laufen, sondern zum Laufen hinzu kam der Skisport und der Radsport und da habe ich alles Mögliche eben hinzugefügt und habe das Pensum eigentlich an Sportstunden pro Woche ziemlich nach oben getrieben, weil so eine Radausfahrt macht man auch nicht mal eben in einer Stunde, dann ist man gleich mal 3-4 Stunden unterwegs. unterwegs oder so Skitouren. Das dauert dann auch mal viel länger als so Laufstunden, also Laufeinheiten. Und das ist jetzt ein Ausprobiert, was in die Länge zieht, weil wir werden das jetzt mal beobachten, wie die Laufsaison jetzt laufen wird für mich. Ich finde es total interessant zu sehen, ob diese ganzen Sportstunden auf die Laufqualität einzahlen oder ob die eher was abziehen davon, weil ich laufe natürlich weniger, weil ich mehr Ski fahre und mehr Rad fahre und so. Aber es kann ja auch sein, dass ich schneller, stärker, ausdauernder dadurch werde, auch im Laufen. Und das ist, was ich gerade aktuell ausprobiere.
Also ja, als Hybrid-Athlet liegst du natürlich total im Trend, würde ich sagen. Gib das mal bei YouTube ein oder so und da wirst du also unzählige Videos zu sehen von Leuten, die genau das leben und propagieren. Und ja, gerade auch Stichwort Longevity. Es hat das sicherlich Vorteile. Ob das dann jetzt deine Lauf-Performance im Rennen tatsächlich verbessern wird oder verschlechtern wird, das würde ich sagen, warten wir auch mal ab.
Meine These ist auch, dass man geht halt in alles so ein bisschen rein, aber ist dann in nichts mehr richtig gut. Ne? Weil das sind ja auch neue Sportarten für mich. Das heißt, man ist in nichts so dann Expertin, aber hat halt Spaß auf vielen Feldern. Das ist ja letztendlich.
Genau, würde ich sagen, ist so ein bisschen die Prioritätenfrage. Ne? Worauf hast du Lust? Also wenn du dich wenn du an dein Leistungslimit in einer Sportart kommen willst, dann glaube ich, ist eine Spezialisierung schon sehr wichtig und angebracht. Genau. Aber wenn es dir darauf nicht so unbedingt ankommt, dann hey.
Ja, aber ich habe das mal gestartet, das Experiment dieses Jahr. Ihr werdet es erfahren. An den Ergebnissen wird man das dann sehen. Ja, und was hast du ausprobiert?
Ich probiere ja andauernd neue Schuhe aus. Das ist ja ein schönes Privileg meines Berufs, dass ich viele Laufschuhe ausprobieren darf und darüber Testberichte schreibe. Und normalerweise schreibe ich keinen Verriss. Ja, also ich versuche eigentlich in jedem Schuh die positiven Aspekte herauszuarbeiten, natürlich auch Kritik anzubringen. Aber wenn mir jetzt ein Schuh gar nicht gefällt, also wenn ich sage, das ist wirklich, das kannst du nicht bringen, das kannst du auch gar nicht weiterempfehlen, dann lasse ich es komplett. Ja, also dann schreibe ich gar nichts. Dann rückmelde ich das an den Hersteller und sage, hat jetzt nicht so gepasst, aber da kommt jetzt auch kein Artikel zu sozusagen, ja. Unter uns bleibt das sozusagen. Das finde ich eigentlich fair. Da habe ich jetzt aber eine Ausnahme gemacht und zwar bei einem Traillaufschuh von Zara. Kennt jeder?
Also eine Lifestyle-Marke, ne? Und die haben jetzt neuerdings dann Trailrunning-Sachen im Sortiment, also Schuhe, Rucksack, Klamotten.
Genau, also Laufsachen gab es da jetzt schon länger. Tatsächlich auch ein Carbon-Schuh, also ein High-Performance-Schuh für die Straße haben die. Die haben im Prinzip alles schon gehabt fürs Laufen und jetzt aber auch Trailrunning und neuerdings eben auch ein Trailrunning-Schuh, ja. Und da habe ich was drüber geschrieben und bin den gelaufen und ich muss sagen, das war wirklich. Das war nix, ja. Also meine Erwartungen waren jetzt auch nicht besonders hoch. Ist natürlich auch ein sehr günstiger Schuh, 45 Euro kostet der. Natürlich Kampfpreis irgendwo, aber man muss auch sagen, die Komponenten des Schuhs, also vom Dämpfungsschaum bis hin zur Außensohle oder auch alles, das Obermaterial, die Schnürung, das passt irgendwie wenig zusammen, ja. Also man rutscht die ganze Zeit raus, es fühlt sich an, als würde man irgendwie mit so einem holländischen Glock irgendwie rumlaufen, weil es einfach so null Dämpfung so richtig hat, also gar keine Dynamik und es macht keinen Spaß. Ich habe es dann durchgezogen irgendwie für einen kleinen Lauf, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann den auch nicht weiterlaufen, weil ich tue mir weh. Das ist irgendwie, ist nix. Mhm. So, den Text habe ich geschrieben, den könnt ihr auch lesen. Ja, das musste dann doch mal gesagt werden.
Aber gut, dass du es ausprobiert hast, weil ich glaube, Anfänger greifen dann ja doch gern erstmal zu einem günstigen Modell. Aber wenn man halt weiß, okay, nee, also damit werde ich nicht glücklich, dann ja, lässt man den vielleicht doch liegen.
Und genau, ich stelle dann auch die Frage, gibt es denn günstige Trailrunning-Schuhe? Ja, die gibt es. Also wir raten immer dazu, in die Kollektion aus dem letzten Jahr zu schauen, Auslaufmodelle. Die sind auch noch super sozusagen, da kann man immer ganz gut was sparen. Ansonsten haben wir auch gute Erfahrungen gemacht mit Schuhen von Decathlon gerade. Die Eigenmarke Kiprun, die haben auf jeden Fall auch gute Laufschuhe. Die sind dann zwar ein Tick teurer, also vielleicht sogar doppelt so teuer wie von Zara, aber dann kriegt man für doppelt so viel Geld einen vierfach guten Schuh, würde ich sagen. Das ist eine ganz, ganz sinnvolle Rechnung, weil man will natürlich davon auch ein paar Monate auf jeden Fall was haben. Und da am Schuh würde ich sagen, sollte man als allerletztes sparen.
Das ist eigentlich das Einzige, wo man nicht sparen
genau.
Soll. Die anderen Sachen sind eigentlich
die anderen Sachen sind nicht so wichtig, ja. Aber der Schuh, so da würde ich dann doch lieber 20, 30
schade
Euro
eigentlich. Ich finde es wirklich schade. Ich hätte es schön gefunden, wenn es so einen richtig günstigen, aber zumindest okayen Trailschuh in diesem
Sektor. Ja, kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Wer weiß. Ja, vielleicht lernen die auch dazu. Ich habe gehört, dass die sich da jetzt auch, ich habe den Namen leider vergessen, aber einen norwegischen Trailrunner irgendwie ins Team geholt haben, der die da jetzt so ein bisschen beraten soll. Mhm. Vielleicht gibt der ja auch das entscheidende Feedback, dass der Schuh so eigentlich nicht laufbar ist.
Naja, ein Feedback haben sie ja schon mal online, also, vor allem von dir.
Es ist wirklich fast alles laufbar, außer Zara.
Oh Gott. Okay, unsere nächste Kategorie.
Aufgeschnappt. Ja, ganz interessant. Erstmal vielleicht eine ganz kleine Geschichte nur für dich, Juliane. Würde ich dich gerne nach deiner Meinung fragen. Ich habe aufgeschnappt bei Hendrik Bury. Das ist ja unser deutscher Backyard-Ultra-Experte, also der aktuell beste deutsche Backyard-Ultra-Läufer. Und der trainiert gerade für ein Backyard und da macht er immer so Trainingsmarathons. Er läuft dann am Samstag beispielsweise einen Marathon und am Sonntag gleich noch einen hinterher. Und da hat er jetzt gepostet, dass er eine Trainingsmarathon-PB gelaufen ist. Also er scheint das auch, also nicht nur die Marathon-PB ist ihm wichtig, sondern anscheinend auch die Trainingsmarathon-PB. Und da wollte ich dich fragen, ist das jetzt eine neue Kategorie, die man auch dann sozusagen trackt? Also die war auch super, ne? Ist ein richtig schnell Marathon gelaufen, irgendwie 2,50 oder so im Training. Super.
Wie fit muss er sein, wenn er das, also wenn er das im Training liefert, wie liefert er dann am Wettkampftag? Also wenn er das ist.
Was ist denn deine Trainingsmarathon-PB?
Also Trainingsmarathons, also nee, sowas habe ich aber gar nicht. Trackst du sowas? Also ist ja auch ungewöhnlich eigentlich ein Marathon. Also, na gut, wenn du so lange Distanzen vorhast. Das habe ich nicht mal in der Vorbereitung für die Tour de Jean gemacht. Also ging dann immer eher um Stunden und auf gar keinen Fall auf Tempo oder so, weil es bei mir immer eher dann um Ankommen, Durchhalten und so geht und nicht Schnelligkeit. Aber das ist ja voll stressig. Aber gut, so ist halt Training, ne? Training ist eigentlich Stress. Mhm. So aufgeschriebener Stress ist das.
Ja, aber ist ja doch ganz interessant und kann er natürlich auch motivieren. Also wenn man jetzt sagt, ich will irgendwie im Long Run ein bisschen auf Druck laufen und ich will jetzt halt dann heute auch die Marathondistanz machen und dann weiß man, das letzte Mal oder meine Alltime beste Zeit ist X und heute versuche ich da mal ranzukommen. Das kann er natürlich auch ein bisschen pushen. Ich finde das ganz interessant. Ich bin vor meinem offiziellen besten Marathon ein paar Wochen vorher tatsächlich auch einen Trainingsmarathon in derselben Zeit gelaufen. Einfach um mir irgendwie schon vorab zu beweisen, dass das möglich ist, um ein bisschen den Druck rauszunehmen.
Ja, das ist eine Strategie,
und
okay.
Das hat funktioniert. Ja. Von daher ist meine Trainingsmarathon-PB eigentlich, sage ich mal, gleich mit meiner offiziellen Marathon-PB.
Ja, wenn der Körper das mitmacht, dann ist gut. Ja, das erinnere ich mich. Ich bin auch schon Marathons als Vorbereitung für Ultramarathons gelaufen. Aber dann war das Ziel, extra langsam zu laufen, einfach um die Grundlagenausdauer auszubauen und so. Ja, aber cool, nee, soll er machen.
Ja. Genau, was habe ich noch aufgeschnappt? Wir beide waren am letzten Wochenende hier in der Wahlkabine, denn in Bayern waren Kommunalwahlen. Und was ist uns da aufgefallen?
Man geht so die Kandidatenliste durch und häufiger stolpert man über Namen, die man aus der Trailrunning-Szene hier aus dem Kreis Garmisch-Partenkirchen kennt. Das fanden wir doch bemerkenswert. Also sind Trailrunner eventuell politischer als andere Sportler?
Scheinen auf jeden Fall sehr politisch engagiert zu sein.
Insbesondere bei der Linken und bei den Grünen.
Ja.
Also ist das so das Milieu, also in dem wir uns
links, hier grün, bewegen. Versifft, hier unten im Süden. War interessant. Also von zwei Leuten wusste ich es im Vorfeld, dass die sich aufstellen.
Ja, sag
lassen.
Mal die Namen, dann haben wir gleich.
Ja, bei der Linken war es einmal der Phil Schubert. Den kennen wir, der hat hier auch eine Zeit lang in unserem Ort gewohnt und ich bin mit ihm letztes Jahr den Zut 100 gestartet und habe da mit ihm Kontakt gehabt. Da wusste ich, dass er sich aufstellen lässt für die Linke und dann war ich überrascht, ich wusste nicht, dass er sich aufgestellt hat, war René Klausnitzer auch.
Besser bekannt als Master Good Vibe.
Ganz genau, also auch für die Linke sind beide nicht eingezogen, aber bei René war es auch richtig knapp. Also beide haben viele Stimmen bekommen, bei René war es richtig knapp. Ich glaube, er war dann Platz 4 auf der Liste und die ersten beiden sind reingekommen oder so.
Ja. Genau. Frauen waren bei den Grünen unterwegs, Luisa Glöckler und Katja von der Burg.
Ja.
Auch beide laufend unterwegs auf den Trails. Genau, ja. Ist interessant, also neben dem Laufen, er hat ja auch immer die These mir aufgestellt, macht Laufen vielleicht unpolitisch, ne? Geht dann immer um Trainingspläne, Ernährung und was, hat man ja gar keine Zeit mehr, sich noch mit politischen Themen auseinanderzusetzen, aber eventuell ist auch das Gegenteil der Fall und man setzt sich gerade erst recht mit sozialpolitischen oder ökologischen Themen auseinander.
Möglicherweise, ja, das habe ich den Phil nämlich gefragt. Ich bin mit dem gestern nämlich laufen gewesen, natürlich als Vorbereitung für diesen Podcast, Recherche betrieben. Und ich habe ihn halt gefragt, ganz beiläufig gefragt, so, was meinst du eigentlich so, warum ist das ein Zufall, dass so viele Trailrunner jetzt hier bei der Wahl sich auf und so? Mhm. Und er hat gesagt, ja, er glaubt schon, weil als Trailrunner ist man halt einfach viel draußen in der Natur unterwegs und man sieht ja das, was man bewahren möchte, was man schützen möchte. Deswegen, das erklärt er sich, warum zum Beispiel bei den Grünen dann einige Trailrunner eben sind. Ja, was ihn dann zur Linken verschlagen hat. Genau, es sind dann noch andere Gründe, spielen natürlich auch noch mit rein. Was jetzt, vielleicht gab es ja auch Trailrunner bei anderen Parteien.
Die wir nicht kannten. Vielleicht ist das einfach unser Milieu.
Genau, die sich dann nicht in unserer Bubble bewegen. Aber ja. Naja, auf jeden Fall interessant. Das haben wir aufgeschnappt und noch ein Thema.
Genau, in der Schweiz gibt es jetzt den ersten Trailrun ausschließlich für Frauen.
Ganz genau, den Swiss Women's Trail am 17. September findet der statt in Cuvette, Schweiz. Cuvette, Schweiz, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Und soweit ich informiert bin, ist das die Premiere im Trailrunning-Sport, dass es so einen Frauenlauf dann jetzt gibt. Im Straßenlauf kennen wir das. Mhm. Die Läufe, die ich da gesehen habe, in Wien ist zum Beispiel ein großer mal gewesen, sehr pinklastig.
Gibt es immer noch in Wien.
Gibt es immer noch. Aber wie gesagt, im Trailrunning, du hast die Webseite offen, wie kündigen die das denn an?
Ja, ich zitiere mal. Da steht, unsere Mission ist es, einen inklusiven Raum zu schaffen, in dem jede Läuferin ihre Grenzen in einem unterstützenden und vertrauensvollen Umfeld erweitern kann. Zitat Ende. Also das wird hier als Ausgangspunkt und als Plattform für den Einstieg in die Welt der gemischten Rennen sozusagen gesehen, ja. Also eine möglichst niedrige Hürde sozusagen für Frauen. Ich kann Ihnen mal kurz sagen, welche Distanzen da angeboten werden. Das ist einmal ein 19-Kilometer-Lauf mit 750 Höhenmetern. Da hat man 7 Stunden Zeit. Das fand ich doch sehr viel, also bemerkenswert viel. Man hat für knapp 20 Kilometer und 750 Höhenmeter 7 Stunden Zeit. Und dann gibt es eine längere Distanz, 38 Kilometer mit 1400 Höhenmetern. Genau, da hat man dann 8,5 Stunden Zeit für. Mhm.
Wenn der Ansatz ist, die Hemmschwelle möglichst niedrig zu halten, dann ist das ein guter Ansatz, so die Zeitlimits recht weit zu fassen. Und es ist interessant, dass das so als Sprungbrett dann zu den gemischten Läufen irgendwie gedacht werden soll. Vielleicht hilft das. Ist auf jeden Fall dann mal eine Idee, das auszuprobieren. Ja, ich bin total gespannt, wie das aussieht, also wirklich ästhetisch so umgesetzt ist. Wer macht da mit? Wie ist auch das Marketing drumherum? Ist es anders als bei gemischten Läufen und so? Also da, das werde ich auf jeden Fall beobachten.
Warst du schon mal bei einem Frauenlauf?
Nee. Ja. Also diese pinken Läufe, da habe ich mich irgendwie immer...
Die Ästhetik gefällt dir nicht so gut. Nee. Ist die Frage, ob es sowas dann auch gibt. Ne? Ob man vorher irgendwie T-Shirts verteilt und so weiter. Ob man alle dann gleich anzieht. Ja, das ist, also ich finde es auch erstmal total interessant und ich finde es auch begrüßenswert, dass da Innovation stattfindet, sage ich mal, weil dass es da ein Ungleichgewicht gibt bei den TeilnehmerInnen, das ist ja offenkundig. Ne? Ja. Wir wollen Trailrunning inklusiver machen. Wir wollen, dass mehr Frauen an unserem Sport teilnehmen. Ich glaube, das Ziel, das haben ja alle, da sind wir uns alle einig sozusagen. Die Frage halt, die man stellen könnte, ist, erreicht man dieses Ziel, den Sport inklusiver zu machen durch Separierung? Ja? Also ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Muss man im ersten Moment einen Schritt noch auseinandergehen, um dann im nächsten Schritt wieder zusammenzukommen sozusagen. Ich weiß es nicht, ist vielleicht auch aus meiner männlichen Perspektive nicht hundertprozentig irgendwie nachzuempfinden, wie man sich als Frau, die vielleicht Interesse am Sport hat, aber irgendwie Hemmungen hat, sich für ein Rennen mit Männern anzumelden, kann ich vielleicht auch nicht hundertprozentig nachempfinden. Wie siehst du das?
Ja, genau, so als Vorstufe, da ist dann auch meine Ablehnung gemildert worden, weil ich auch dachte, okay, wir wollen mehr Inklusivität und jetzt schließen wir eine Personengruppe Männer aus. Das ist ja erstmal irgendwie, erst habe ich erstmal ein ablehnendes Gefühl gehabt, aber diesen Gedanken, eine Vorstufe zu schaffen, weil ja offenbar eine Hemmschwelle besteht, also das hört man in Gesprächen, dass ja, das ist offenkundig, genau wie du es gesagt hast, in den Teilnehmerlisten dann auch sichtbar. Und wenn das der Weg ist, also so zum Ausprobieren, finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Warum nicht? Ne? Da sind ja dann erstmal viele Mittel recht. Und wenn das ein Mittel ist, eine Gruppe auszuschließen, ja, ohne es irgendwie böse zu meinen, finde ich das erstmal ein gutes Vorankommen in dem Bereich.
Genau, also so lese ich das auch. Auch die Distanzen interpretiere ich so, dass das wirklich als Einstieg gedacht ist. Weil sonst können wir natürlich auch fragen, ich glaube, das haben auch ein paar Frauen kommentiert auf dem Instagram-Profil, von wegen, ja, also warum eigentlich nur maximal 38 Kilometer? Also ist doch, wir reden die ganze Zeit davon, dass Frauen ja auf den ganz langen Distanzen ihre Qualitäten haben, sage ich mal, und da die Unterschiede immer geringer werden zwischen Mann und Frau. Ja, warum lasst ihr uns denn irgendwie noch nicht mal Marathon laufen? Mhm. Ist das nicht auch irgendwie eine Form von, das trauen wir Frauen nicht zu? Aber ich glaube, da muss man dann so ein bisschen mit den Veranstaltern vielleicht auch milde umgehen und auch genau versuchen zu verstehen, was denn die Mission ist. Und das haben sie ganz klar gesagt. Das Ziel ist es halt, gemischte Rennen zu haben und da die Frauen, den Frauenanteil zu erhöhen.
Mhm. Ja. Das ist die Frage, ob es männliche oder weibliche Veranstalter eigentlich sind oder wer dahinter steckt.
Es sind die Veranstalter vom Swiss Canyon Trail. Der findet am selben Ort statt, in der ersten Jahreshälfte. Mhm. Und da ist es nämlich tatsächlich auch so, dass die Frauenanmeldezahl niedriger ist als die Männeranmeldezahl. Und deswegen haben sie halt, glaube ich, überlegt, was können wir tun? Ja, wir können halt die ganze Zeit irgendwie reden und uns Sachen wünschen, aber jetzt haben sie ja konkret was versucht umzusetzen. Ja, genau. Juliane, sag mal, was ist das eigentlich für schicke neue Trail-Ausrüstung, die du momentan immer beim Laufen trägst?
Seit wann fällt dir denn auf, was ich anhabe? Aber schön, dass du nachfragst, denn ich habe eine neue Marke für mich entdeckt. Raab, R-A-B geschrieben. Wobei, so neu ist die Marke auch wieder nicht. Die gibt's schon seit 1981. Die ist damit also älter als du.
Ja, aber auch nicht so viel älter.
Naja, Raab hat jedenfalls eine neue Trailrunning-Kollektion entwickelt, die sich an Mountain People richtet.
Mountain People, oh, das klingt ja schon mal cool. Da hast du dich natürlich gleich angesprochen gefühlt.
Exakt, was soll ich sagen? Ich liebe die Sachen einfach total. Angefangen bei der Vail-Weste, die wahrscheinlich bequemste Laufweste aller Zeiten. Oder die Phantom-Jacke, die so leicht ist, dass man sie kaum spürt. Eine echte Phantomjacke halt. Was mir am besten gefällt, ist, dass die Teile nicht nur voll Hightech und für die allerhöchsten Ansprüche gemacht sind, sondern auch echt stylisch aussehen. Irgendwie dezent und richtig cool eben.
Okay, jetzt bin ich neugierig geworden. Zeig mal her. Mhm. Okay, die ist ja echt federleicht. 115 Gramm in Größe M und komplett wasserdicht mit einer 20.000er Wassersäule. Krass, das finde ich mal eine Ansage.
Ja, finde ich auch. Ich kann Raab jedenfalls nur empfehlen und werde die Sachen auch beim nächsten Rennen tragen. Wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es mehr Infos unter www.raab.equipment, also raab.equipment. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Sehr gut, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So würde ich sagen, kommen wir zu All In, All Out, oder?
All In, All Out. Genau, ich hatte irgendwie aufgeschnappt bei Instagram auf irgendeiner Kachel, da hieß es, dass ein Straßenmarathon, ich glaube, das war der LA-Straßenmarathon, runtergekürzt wurde, also auf, beziehungsweise so, also du hättest den Marathon zu Ende laufen können und hättest eine Medaille bekommen oder du hättest auch nach 29 Kilometern abbiegen können und hättest trotzdem eine Finisher-Medaille bekommen, weil es so heiß war, da hat der Veranstalter entschieden, na, das können die Teilnehmenden jetzt selber entscheiden, ob sie die ganze Distanz laufen oder eine abgespeckte Version und sie kriegen aber dennoch eine Finisher-Medaille. So, und dann ist mir eingefallen, aber beim Piz Alpine Glacier Trail, da gab es das auch mal. Also da konnte man sich für die 110 Kilometer anmelden. Man konnte aber auch nach 90 Kilometern abbiegen, finishen und eine Medaille bekommen. Also so ein Downgrade sozusagen noch auf der Strecke. Und die Frage ist jetzt, ist das angebracht, eine Medaille entgegenzunehmen, wenn du nicht die Distanz gelaufen bist, für die du dich ursprünglich registriert hast?
Oder es ist moralisch verwerflich. Ja, ist mir auch nicht unbekannt, dieses Konzept ist mir auch schon oftmals passiert, dass ich das gesehen habe. Ich habe es aber nie in Anspruch genommen. Ja, okay, ja, wie stehen wir dazu?
Also ich bin persönlich betroffen, weil ich habe das schon mal in Anspruch genommen, nämlich beim Piz Alpine bin ich nur die 90 gelaufen und dann, ich dachte, das ist ja gar kein Ding, also jetzt kriege ich hier meine Medaille und ich habe mich wie eine Finisherin gefühlt. Aber dann kamen die Kommentare und dann hieß es, nee, du bist ja nicht die ursprünglichen 110 angedachten Kilometer gelaufen, das ist ein DNF, ein Did Not Finish. Also warum trägst du eine Finisher-Medaille? Ja, und dann kam ich ins Nachdenken. Also, was denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Der Veranstalter macht die Regeln. Ich habe mich an die Regeln gehalten. Also ist doch eigentlich alles regelkonform. Und ich habe hier zu Recht meine Finisher. Aber die moralische Frage ist natürlich eine andere.
Ja, also erstmal, ich würde vielleicht differenzieren. Also es ist erstmal nachvollziehbar, dass Veranstalter das anbieten. Ja, also wenn es beispielsweise Wetterverhältnisse gibt, wie jetzt in Los Angeles, wo es sehr heiß ist und man befürchten muss, dass da viele Leute irgendwie Kreislaufprobleme bekommen oder was auch immer, dann finde ich es erstmal total nachvollziehbar, dass diese Exit-Option angeboten wird. Und um diese irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen, muss es dafür ja auch irgendwas geben. Also wenn man einfach nur, du kannst jetzt aufhören und nach Hause fahren, das ist vielleicht dann ein bisschen wenig. Mhm. Die haben ja auch Geld bezahlt, man will ihnen natürlich auch dann irgendwie die Leistung geben. So, das kann ich erstmal total nachvollziehen. Ja, das Annehmen, das ist aber was anderes. Ja, also da bin ich dann schon streng. Man kann die Medaille natürlich annehmen, beziehungsweise, das ist schon der erste Schritt. Ich würde die Medaille verweigern. Ich würde sie nicht annehmen. Ich würde dann zwar ins Ziel laufen auf der kürzeren Strecke und würde mich bedanken. Alles klar, okay, super. Aber dann würde ich nach Hause fahren und mich am nächsten Tag für die Wiederholung im nächsten Jahr anmelden, für die Revanche. Das ist ja ein Trostpreis. Den will ich so nicht an meiner Wand hängen.
Ja, aber pass auf, das kann man ja ewig weiterhängen. Du hattest auch schon mal die Situation beim Julian Alps Event. Da wurde zum Beispiel die Strecke abgeändert. Da ging es dann weniger auf Trails entlang, viel mehr auf Forststraße. Und dann könnte man sagen, hey, hat eine Streckenänderung stattgefunden. Eigentlich hast du das Original-Event auch nicht gefinisht. Hier, gib mir mal deine Medaille zurück. Also weißt du, das kannst du ja ewig weiterspinnen. Es gibt immer Anpassungen der Distanz oder halt des Untergrunds. Ne? Dann sind Strecken Änderungen und so weiter notwendig, vom Veranstalter durchgesetzt, ja, dann dürftest du ja fast nie eine Medaille annehmen. Es sind ja immer irgendwelche Änderungen. Ist ja, so eine Medaille ist dann immer noch kein Trostpreis, sondern du hast die dir trotzdem erkämpft.
Ja, wenn du halt dann, was weiß ich, wie viele Kilometer das in L.A. jetzt waren, wenn du dann halt nur die 25 Kilometer des Marathons aber gelaufen bist, dann kannst du natürlich die Medaille entgegennehmen und sagen, okay, ich war beim L.A. Marathon 2026 dabei, genau. Ja, aber es ist ja nicht so, dass man gezwungen wurde, irgendwie abzukürzen. Man hätte ja auch, wie viele andere auch, trotzdem finishen können. Vielleicht hätte man dann sagen müssen, okay, vielleicht muss ich mehr Trinkpausen einlegen. Vielleicht muss ich irgendwie mein Tempo reduzieren. Vielleicht gehe ich jetzt auch mal Kilometer 33 oder so. Man hätte es trotzdem zu Ende bringen können. Und dann hat man es verdient. Aber alles andere finde ich, also dann wird es ja zu willkürlich.
Ja, nee, aber dann wird es auch zu wild. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt allen, also damit sagst du ja eigentlich, dass die ganzen Loser, die nach 29 Kilometern abgebogen sind, dass die es nicht verdient haben, dass die nicht hart genug waren. Und das finde ich verheerend. Also die kippen da reihenweise um. Und der Laufsport ist immer noch irgendwie ein Fun-Sport. Das sind jetzt hier keine Elite-Athleten, die irgendwie sich kaputt trainiert haben, um da eine Leistung zu bieten, sondern das sind irgendwelche Hobbysportler, wo das einfach so Spaß an der Freude ist. Und da muss man auch das anerkennen, dass die überhaupt bei irgendwie 30...
Ja, ich erkenne das ja an.
Ja, und die haben dann...
Ich erkenne an, dass das alles Marathon-Starter waren, aber es sind keine Marathon-Finisher. Also man wird ja erst Marathon-Finisher, wenn man 42,195 Kilometer gelaufen ist.
Nee, man wird Finisher, wenn der Veranstalter sagt, so, und jetzt hiermit haben wir beschlossen, ist auch das ein Marathon-Finish des LA-Marathons. weil die Bedingungen so hart waren und hier hast du deine Ehrung, dein Award verdient, indem du überhaupt die 29 Kilometer bei 30 Grad gelaufen bist.
Also ich finde, bei Ultra-Trails, da hast du vollkommen recht, da gibt es ständig Streckenanpassungen und Verkürzungen und so weiter. Das ist klar. Aber ich finde jetzt gerade, also wir haben jetzt ja über LA-Marathon als Beispiel gesprochen, also gerade Marathon, da geht es einfach jetzt nur um jetzt diese Distanz, um nichts anderes.
Jetzt downgradest du gerade schon wieder die Straßenläufer. Das ist ja eigentlich auch ein Unding. Also jetzt bei Ultra-Trails ist es in Ordnung, weil wir was Besseres sind, oder
naja,
was?
Naja, ob du jetzt 135 oder 127 Kilometer gelaufen bist, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber es ist total wichtig, ob du 42,195 Kilometer gelaufen bist oder 41, das ist auch schon ein Riesenunterschied. Marathon ist eben Marathon.
Ja, dann frag doch mal die ganzen Leute, die bei Kilometer 29 beim Marathon abgebogen sind, ob die das auch so sehen. Die sagen, nein, an dem Tag gab es ein Finish bei Kilometer 29 und hier ist meine Finisher-Medaille und das ist auch gut so. Punkt.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum Finish, aber du bist kein Marathon-Finisher.
Ja, aber Marathon-Finisher des LL-Marathon 2026, das schon.
Nee.
Das sind die...
Also, da lasse ich mich auch nicht überzeugen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man dann downgradet, wenn es sein muss, als Teilnehmer, wenn man merkt auch, boah, okay, mehr ist heute nicht drin, ich muss hier raus, es ist alles okay. Aber da muss man das auch dann realistisch einordnen und das dann auch einfach nehmen als das, was es ist, nämlich kein Finish der ganzen Distanz, gerade beim Marathon.
Das entscheidest aber nicht du, sondern die Veranstalter. Und wenn die sagen, dass sie sind die Finisher, auch die, die alle downgegradet haben, dann ist das trotzdem eine respektable Leistung und dann hört auf zu haten. Ich gebe meine Piz Alpine Glacier Ultramarathon Medaille auch nicht zurück.
Ja, also nach der Aufnahme werde ich die suchen und dann werde ich sie entsorgen, dahin, wo sie hingehört. Apropos LA Marathon, fand ich auch eine interessante Anekdote. Da gab es ein Fotofinish bei den Männern. Also die sind wirklich im Prinzip zeitgleich übers Ziel gelaufen und das ist aber nur so zustande gekommen, weil der Führende, der hatte einen guten Vorsprung sozusagen, aber der wurde vom Auto, was ihn halt geleitet hat auf der Strecke, für einen kurzen Moment fehlgeleitet.
Oh.
Also wirklich nur ganz kurz, aber so, dass es halt schon irgendwie so 2-3 Sekunden, wie auch immer 5 Sekunden gebraucht hat, bis er wieder auf der richtigen Strecke war. Er musste einmal kurz auch reduzieren, das Tempo so. Und das natürlich ganz am Ende hinten raus, ist das natürlich brutal, ja, wenn du da aus deinem Rhythmus kommst und so. Mhm. Und dann kam halt der Verfolger, wie ich das nachvollzogen habe online, hat dann halt nochmal Hoffnung geschöpft und hat nochmal richtig einen Sprint angesetzt sozusagen und hat ihn tatsächlich dann in allerletzter Sekunde überholt und hat gewonnen.
Oh Gott, das ist ja voll ärgerlich. Ja. Aber das ist auch das, da würdest du ja auch nicht sagen, irgendwie, weiß nicht, der hat das jetzt nicht verdient oder so, sondern das ist einfach das Leben, das ist halt so Pech.
Genau
gehabt.
Das ist das Leben, ja, genau, das ist symbolisch für das Leben, ja, fand ich auch.
Ja, krass, aha. Ja, also offenbar ein sehr spezieller Marathon.
Ja.
Ja, Glückwunsch allen Finishern, auch denen nach 29 Kilometern.
Und damit kommen wir zu unserer Hauptkategorie Lauf der Dinge. Wie angekündigt wollen wir heute über Joshua Leinert oder auch Josh Leinert sprechen und über seine Kunst. Denn Josh, so nennen wir jetzt einfach mal beim Vornamen, wir sind ja unter Läufern. Josh ist Künstler, er veröffentlicht Poesie, Dichtung über Social Media. Er hat diese aber auch schon in einem Buch veröffentlicht und wir wollen uns die mal genauer anschauen und versuchen, daran abzulesen, da hineinzufühlen, hineinzuinterpretieren, was das eigentlich über uns wiederum als Trail-Lauf-Community so sagt, warum das gerade so populär ist. Ich kann dir vielleicht ganz kurz nochmal voranschieben, wie ich auf Josh aufmerksam geworden bin, nämlich auf Strava. Da habe ich gesehen, dass einige Leute aus meinem Bekanntenkreis eben Screenshots seiner Gedichte in ihre Einheit mit hochgeladen haben. Und ich habe mir erstmal irgendwie nichts dabei gedacht, aber als es dann öfters passiert ist, auch von verschiedenen Leuten, bin ich dem mal ein bisschen auf den Grund gegangen und bin dann eben darauf gestoßen, dass das alles von Josh Leinert kam. Er ist sozusagen der Poet der Laufgemeinde gerade so ein bisschen. Und ja, da wollen wir uns doch mal mit beschäftigen, Juliane.
Mhm. Genau, auf Instagram genauso. Ich glaube, er ist vermutlich der meistgeteilteste Läufer, Instagram-Popstar aktuell. Man sieht überall diese Poesie-Kacheln in Instagram-Stories, die seine Handschrift tragen und tatsächlich Handschrift, weil er sich auch zeigt, wie er handschriftlich diese Poesie-Stücke verfasst.
Mhm.
Das Buch heißt A Note to the Runners und beinhaltet 42,2 Gedichte, Phrasen, Sprüche.
Clever.
Genau, Marathon-Referenz.
Notes heißt auch eine Bekleidungsfirma, die er gerade mitgegründet hat. Ne? Das heißt, er ist also auf unterschiedlicher Ebene unterwegs. Er hat auch eine Art Beratungsfunktion. Ne? Also er hat geschrieben oder schreibt auf seinem Instagram-Profil, dass er mit Läufern arbeitet, um ihnen zu helfen, ihre Brand zu entwickeln.
Influencern vor allem auch, genau. Ja. Er hat auch einen Podcast, genau, dieses Mentorship-Programm, dann eben seine Kunstwerke, die er auch als Print verkauft. In München, ne, hat er, glaube ich, das auch verkauft, seine Werke. Also ja, im Grunde auch ein hybrider Multi-Unternehmer, der sehr viel Kreativität fließen lässt.
Genau, der Vollständigkeit halber, er ist Australier. Wie alt? Ich schätze Mitte, Ende 20. In den Bildern, die wir hier uns vorliegend haben, aus dem aktuellen Salty-Magazin, da sehen wir ihn mit langen, blonden Haaren. Surfer-Optik, könnte man sagen, oder, Juliane?
Ja, ich hätte ich das Bild jetzt so gesehen, hätte ich nie gedacht, dass er Läufer ist, sondern eher so, also sehr stylisch gekleidet, eine coole Cappy, die breite Hose, lässige Schuhe und so aufgeknöpftes Hemd. Genau, absolut Surferboy-Optik, super weiße Zähne, ist auch so klassisch irgendwie blonde Haare, die er jetzt allerdings gekürzt hat.
Deswegen habe ich nämlich auch ihn auf der Ausstellung gar nicht erst erkannt, denn er trägt die Haare jetzt ganz kurz. Wir wollen gar nicht zu sehr über sein Äußeres hier sprechen.
Nee, aber das spielt ja auch mit rein, glaube ich, um das zu verstehen, warum er so gut funktioniert. Er hat auch Modeljobs schon umgesetzt und so, und das ist, glaube ich, schon auch Teil des Erfolgskonzepts, das Aussehen, der Style und so, weil Ästhetik spielt ja eine große Rolle, nicht nur in seiner Kunst.
Ja. Gut, lass uns mal ein paar Beispiele bringen, damit unsere HörerInnen da draußen einen Eindruck bekommen. Ich habe hier mal 5 seiner Gedichte rausgesucht und die wollen wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Okay, ich fange mal an, eins vorzulesen. Ja, die sind auf Englisch. Also, I love running and hate it at the same time.
Da könnte man ja erstmal sagen, was heißt das? Ne? Er liebt und hasst den Laufsport, das Laufen gleichzeitig. Da bringt er ja erstmal, das kennt, glaube ich, jeder, der länger läuft, du machst es, weil du es liebst, und währenddessen denkst du, boah, hör mir auf, ich will gar keine Lust mehr, ist das anstrengend. Boah. Und so, es ist eigentlich so ein sehr einfacher Satz, und doch bringt er halt eine echt schwierig zu formulierende Ambivalenz auf den Punkt. Vielleicht ist das Geniale daran?
Ja, möglicherweise. Mir kam das irgendwie bekannt vor. Es gibt Laufshirts mit I hate running oder auch Running isn't cool anymore. Also gibt's schon lange, dass das so ein bisschen der Witz ist, das als Läufer dann zu tragen und auch diese Gleichzeitigkeit, diese Ambivalenz irgendwie dann zu zeigen. Ja, genau, das hat er hat es dann auch nochmal aufgeschrieben, sag ich mal. Ich gehe mal vielleicht gleich zum nächsten, ja. I have met all my angels out running.
Klingt in meinen Ohren erstmal voll kitschig. Ich habe meine Engel da draußen alle getroffen beim Laufen. Ich denke direkt daran, dass viele sich äußern und sagen, sie haben ihre Dämonen getroffen, gerade im Ultramarathon-Laufsport. Und er reframed das und sagt, ich treffe da meine Engel, das ist irgendwie das Positive. Und das passt auch sehr in sein Konzept, weil er viele Dankbarkeitsübungen so propagiert, Achtsamkeit im Laufen vormacht und so. Und vielleicht meint er das damit.
Ja, würde ich auch sagen. Bei dem, irgendwie habe ich da im Hintergrund schon Robbie Williams ein bisschen im Ohr. Fange ich jetzt nicht an zu singen, aber im Vorgespräch musste ich Angels kurz anstimmen. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, es hat ein bisschen Kitsch vielleicht auch drin. Den kann man da auch finden bei ihm. Vielleicht auch in dem nächsten Gedicht. Learning how to run teaches us how to love.
Okay, also Läufer haben durch ihr Training gelernt, auch zu lieben.
Ja, also vielleicht mal kurz zwischen schon geschoben, ja. Wie nennt man diese Gattung eigentlich, habe ich mich gefragt. Und ich bin also auf ein paar Begriffe gestoßen. Ich will dir mal ein paar vorschlagen und du sagst mir, was da passen würde. Ja? Also was hältst du denn von Notizgedicht?
Ja, wäre wahrscheinlich eine Neuschöpfung genau für sein Genre.
Ja, es ist irgendwie kurz, spontan. Häufig hat er auch so, er hat jetzt in München eben das Projekt, dass er auf einem 50-Kilometer-Lauf jeden Kilometer eine Sprachnotiz aufnimmt und genau diese dann verschriftlicht. Und deswegen gab es 50 Kunstwerke sozusagen zu sehen. Und jedes Kunstwerk ist bei einem Kilometer entstanden. Und so konnte man diese Journey sozusagen nachverfolgen. Das hat sich natürlich auch geändert, diese Emotionen, die man beim Laufen hat. Und am Ende war es vielleicht ein bisschen wilder als am Anfang und so. Genau, also Notizgedicht fand ich eigentlich auch ganz, ganz passend. Man könnte natürlich auch sagen, Insta-Poetry.
Das klingt in meinem Ohr irgendwie wertend und nicht positiv wertend, weil Instagram ist, das ist verkürzt und so ist es vielleicht auch, aber da gefällt mir der erste Begriff auf jeden Fall besser. Aber natürlich, das ist super passend für so ein Kachelformat bei Instagram. Es ist natürlich darauf angelegt, dass man es teilt und so. Wäre vielleicht auch ein passender Begriff, ja.
Okay, dann kommt noch ein Beispiel. You run a marathon for the lifelong story, not your IG story. Also not your Instagram story.
Also du läufst einen Marathon für deine Lebensgeschichte, für dein Leben und nicht für deine Instagram Story, nicht für die Instagram Geschichte. Also im Englischen passt es natürlich besser. Genau. Das ist halt so auch wieder voll die Ambivalenz drin. Er schreibt das eigentlich so ein bisschen abwertend von Instagram und teilt es bei Instagram. Also so wie diese Gleichzeitigkeit, die er in anderen Gedichtsnotizen ja schon präsentiert, und da ist wieder so ein paradoxes Beispiel.
Genau. Wir können vielleicht noch ganz kurz auf die Darstellungsform eingehen, ja. Nämlich, wir haben es ja schon gesagt, er hat das in seiner eigenen Handschrift aufgeschrieben. Auch ganz einfach teilweise. Also es sieht aus wie wirklich mit Kugelschreiber oder so auf weißem Papier, und das hat er dann irgendwie eingescannt oder so. Also die Buchstaben unterscheiden sich voneinander. Das A an der ersten Stelle sieht anders aus als das A an der zweiten Stelle und so weiter. Das ist, glaube ich, gewollt, ja. Das nennt man Hand Lettering auch. Und das scheint mir auch sehr gegenwärtig zu sein. Er zeigt dann darüber hinaus auch gerne den Entstehungsprozess seiner Kunst. Also er nimmt uns alle mit auf die komplette Reise, wie auch jetzt bei der Ausstellung. Er erzählt dann die Geschichte dahinter. Es gibt dann auch noch einen kleinen Film, wie er da läuft. Er zeigt auf Instagram, wie er diese Poesie schreibt sozusagen. Er nimmt uns auch mit an die Orte, wo er kreativ wird und so. Also man ist immer mit dabei sozusagen, und das ist dann das Ergebnis. Es gibt auch, muss man darüber hinaus sagen, es gibt auch Kunstwerke, die dann noch mehr mit Farbe sind, auch mit Aquarell gemalt und mit Farbe und so weiter. Gibt es auch, aber ich glaube, am bekanntesten sind eigentlich diese ganz minimalistischen Handlettering-Kacheln, wo wirklich nichts passiert, außer die Handschrift sozusagen, oder?
Und das ist auch nochmal unterlegt wenn er ein Bild postet, wo er was drauf geschrieben hat, dann sieht man auch noch dieses durchgepaust, das Durchgedrückte von der Notiz davor. Oder er streicht auch mal was durch und lässt das aber trotzdem als Kachel bestehen. Also eigentlich würde man ja sagen, hey KI, mach mir das mal bitte schön, da ist ein Fehler passiert. Aber nein, um zu zeigen, das habe ich als Mensch kreiert, als Künstler, und da war null KI und was weiß ich dran, das bin ich hier und ich mache Fehler und ich schreibe das hier wirklich auf ohne KI-Unterstützung. Das finde ich ist das, was es so super gegenwärtig macht. Jetzt habe ich KI schon so häufig mit reingebracht, weil ich an einen kurzen Artikel aus der Zeit denken musste. Da gab es jetzt kürzlich, wurden die Human Music Awards verliehen in Hamburg. Das heißt, da wurde ein KI frei Versprechen ausgezeichnet. Also, und das passiert jetzt, glaube ich, auch so in der Kunstbranche. Also das Qualitätsmerkmal von Kunst, von Musik, von Bildern, von Gedichten und so weiter, ist, dass ein Mensch das kreiert hat, ohne KI-Unterstützung. Und dass das auch sichtbar wird. Und was macht Menschen aus? Naja, die machen Fehler, das ist vielleicht auch mal unsauber, das ist vielleicht auch mal weniger kreativ, das ist nicht so perfekt. Aber da steckt ein Mensch mit seiner Geschichte dahinter. Und das ist auch, ich hatte noch, um das abzuschließen, den Podcast Alles gesagt von der Zeit gehört. Da war der KI-Philosoph Markus Gabriel zu Gast. Und auch der hat das nochmal untermalt und hat gesagt, also die einzige Qualität, die Menschen dann künftig noch haben im Vergleich dann zu KI, die vieles, fast alles besser kann als Menschen, ist das Menschsein, das Fehler machen, das eben eine Geschichte haben und so weiter. Und das bringt der Joshua Leinert voll auf den Punkt, ne? Also er kommt da, er geht all in mit seinem Innersten, mit seinen Gefühlen, mit dem, was er erlebt hat, der künstlerische Prozess, da lässt er die Followerschaft, die Community teilhaben, bindet die mit ein und so weiter. Also wirklich, das ist total dieses KI-frei Versprechen, Joshua Leinert als Ganzes, und der präsentiert ja sein Innerstes, trägt da halt nach außen und sagt, hier, das ist, da ist so das KI, wie so ein Bio-Siegel ist das KI-Frei-Siegel da dran. Und das macht's, finde ich, total gegenwärtig. Und ne, vor 10 Jahren hätte das vielleicht noch nicht so gut funktioniert.
Ich finde, du hast es total auf den Punkt gebracht. Danke, dass du das mit der KI reingebracht hast. Genau. Ich finde auch, man könnte ja sagen, er macht den Produktionsprozess seiner Kunst transparent. Also er nimmt uns wirklich von Sekunde 1, wenn er den Stift in die Hand nimmt, mit bis zum fertigen Kunstwerk sozusagen. Man kann es alles transparent nachvollziehen. Und da könnte man auch sagen, mit dem Soziologen Erving Goffman, der hat in den 50er Jahren publiziert, vor allem, der hat davon geschrieben, dass es eine Vorderbühne und eine Hinterbühne gibt. Also auf der Vorderbühne, wenn man sich das im Theater vorstellt, da sieht man eben das fertige Theaterstück, man bekommt aber nichts von den Proben mit, man weiß nicht, wie das hinten aussieht, wie die Maske gemacht wird, der Darsteller, wie sie ihre Verkleidung anlegen, wie die dann hinten aus dem Backstage dann nach Hause gehen sozusagen und noch eine Zigarette rauchen. Davon bekommt man nichts mit. Man bekommt nur sozusagen das Theaterstück mit. Und hier könnte man sagen, wird es eigentlich aufgelöst, dieses Verhältnis zwischen Vorderbühne und Hinterbühne. Es ist eins, ja. Und das benötigt es vielleicht heutzutage im Zeitalter von KI, dass man eben die Entstehung der Kunst auch transparent macht. Sonst kommt natürlich auch der KI einfach den Prompt geben, generier mir bitte jetzt 50 Dreizeiler mit Laufbezug in Handschrift und bitte sorg dafür, dass nicht jeder Buchstabe gleich aussieht. Das wäre ja sozusagen sofort da.
Ja, ne? Easy. Mhm, das stimmt, ja. Das können. Mhm. Und auch gerade im Laufkontext, ich glaube, Community spielt auch eine große Rolle. Ich glaube, er würde gar nicht sein Publikum als Publikum bezeichnen, wenn er jetzt als Podcast-Host oder dergleichen auftritt, sondern die Community. Also ne, genau was du gesagt hast, die Bühne soll weg eigentlich, sondern man ist halt unter Läufern genau, also deswegen, er spricht die auch immer alle sehr persönlich an, lässt die teilhaben wie enge Freunde oder so, also ohne Bühne.
Dann lass uns doch mal überlegen, welche Metaebenen wir hier finden können. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde ja, Laufen, vielleicht auch insbesondere Traillaufen, ist gerade in einem ganz bestimmten Modus, in einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung, wenn man sich den Sport so auf so einem Zeitstrang vorstellt, ja. Und ich würde sagen, dass es doch eine große Bewegung gibt, die so eine Art Abkehr vom Leistungsgedanken feiert und Self-Expression, also die Darstellung der eigenen Persönlichkeit sehr in den Vordergrund rückt. Da spielen neue Kleidungsmarken mit rein, die sehr individuell sind, ja, sich auch sehr abgrenzen von dem, wie man sonst Laufmode irgendwie vielleicht vor 10 Jahren noch definiert hat. Und das, finde ich, scheint mir so ein Trend zu sein. Und da kommt Josh, finde ich, genau rein. Denn er hat eben auch ganz oft diesen lifestyleigeren Ansatz vielleicht, der natürlich auch viel läuft, der nimmt, glaube ich, auch an Wettkämpfen teil und so. Aber eigentlich würde er sagen, geht es beim Laufen, glaube ich, eher auch um Selbsterkenntnis, um den Ausdruck des inneren Ichs, wo das Laufen selbst schon irgendwie auch Kunst ist. Ja? Also nach dem Motto, zeig mir, wie du läufst und wo du läufst und wie du dich kleidest beim Laufen. Und ich sag dir ungefähr, was du für ein Mensch bist. So. Also es ist irgendwie ein Ausdruck der Persönlichkeit.
Ja, absolut. Deswegen haben wir am Anfang auch über seine Optik gesprochen. Das passt total gut, wenn man einen Schauspieler für einen Abenteuer-Nomaden lässiger Art suchen würde, dann wäre er der perfekte Darsteller. Genau, dieser Abenteuer-Lifestyle, das liest man an jeder Kachel, an jedem Bild und so weiter ab. ganz anders als damals dieser geradlinige Lebenslauf, der irgendwie angestrebt wurde, sondern bei ihm ist halt eher, genau, Abenteuer, geht raus, macht ab. Es gibt auch diesen Spruch, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf, ne? Ein Jahr, und dann ist die Antwort des Bewerbers, ja, war geil. Und diesen Spruch haben dann viele auch geteilt und gefeiert, weil das so eigentlich der neue Lifestyle halt ist. Was finde ich ihn auch auszeichnet und wo viele sich halt drauf verständigen können, ist dieses so soft spiritualisierte Selbstoptimieren. Also er propagiert in seinem Podcast, am Anfang jedes Podcast, so eine Dankbarkeitspraxis. One Percenters nennt er das. Also die, wie übersetzt man das? Die 1% Regel oder die, also dass man am Tag ja sicherlich 1% erlebt an Momenten, die wunderbar sind, für die man dankbar sein sollte und die aber auch zur Kenntnis nimmt, vielleicht aufschreibt oder dergleichen, auf jeden Fall eben erkennt, diese Dankbarkeitspraxis auslebt. Dann überhaupt so eine Reflexion, also sehr viel über sich nachdenken, auch wie man wirkt und so weiter. Das passiert auch in seinem Podcast. Und Mindset ist halt auch eine ganz große Sache und so ein Naturaspekt, also ein bisschen so ein Gegenwert zur Digitalität. Ich glaube, das findet auch großen Anklang. Gleichzeitig findet das ja alles digital statt, auf Instagram und so weiter. Also auch wieder eine Ambivalenz, ein paradoxes Verhalten, aber in diesem Zwiespalt sind ja sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, das findet deswegen auch so einen großen Anklang.
Er steht natürlich auch so ein bisschen für das Freiheitsversprechen von Laufen und von Trailrunning insbesondere vielleicht, ja, also durch seinen ganzen Habitus, aber auch durch diesen DIY-Ansatz, den er mit seiner Kunst verfolgt, aber ich glaube auch im Laufen, ja, also dass er so ein bisschen einfach das macht, was ihm gerade intuitiv einfällt, ohne sich jetzt an Großstrukturen vielleicht zu halten, von Trainern, Sportvereinen, wie auch immer, sondern er läuft so ein bisschen nach Lust und Laune und ich glaube, so macht er auch seine Kunst. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, da gibt es aber vielleicht so formale Vernachlässigungen, ja, also er misst jetzt vielleicht dem Handwerk oder auch so bei Gedichten, Poesie kann man Metrik irgendwie einbringen oder eine bestimmte Reimform oder sowas und dem misst er, glaube ich, einen geringen Stellenwert bei, so.
Aber ich glaube, das ist wirklich genau, das ist auch ein Punkt gebracht, Teil oder Inhalt seiner Kunst, dieses, hey, ich laufe einfach, mir geht's gut dabei und ich mache die Gedichte und halte mich da auch, also ne, genau, ich bin absolut frei. Und das erinnert mich an Henry David Thoreau. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist der Schriftsteller, der Autor von Walden. Und der hat auch so ein einfaches Leben propagiert in einer natürlichen Umgebung. Ich glaube, Walden ist auch so ein Klassiker in der Szene für alle Outdoor-Fans. Und in die Richtung geht das nämlich auch. Also dieses Freiheit, aber auch durch Einfachheit. Also es wird auch der Laufsport, ne, Trailrunning-Sport, wird so kompliziert. Die Race-Anmeldungen, das richtige Schuhwerk und wie verpflegt man sich, wie viele Kohlenhydrate pro Stunde. Und er schiebt das ist gar nicht Thema. Er ist Läufer, aber das wird man da nicht finden auf seiner Seite, sondern super einfach, super natürlich, einfach in die Natur raus und dir soll es gut gehen und so. Also in die Richtung geht das so von anderen Künstlern, die es in ähnlicher Form schon vor Jahrzehnten ihm so ein bisschen vorgemacht haben. Aber jetzt eben in unserer gegenwärtigen Zeit, es ist eher wirklich der Künstler der Stunde, finde ich, der das alles so ein bisschen bindet und präsentiert.
Was ich mich halt auch gefragt habe, ist, sind Leute wie Josh Leinert nicht eigentlich so die echten Stars, ja, im Trailrunning? Also wir fragen uns ja immer wieder, ist Trailrunning mehr Zuschauersport, wo man die Elite verfolgt, wie bei anderen Sportarten, oder ist es so eher so ein Mitmachsport? Und ich tendiere doch immer wieder dazu zu sagen, wir sind noch mehr Mitmachsport als Zuschauersport. Und dass ich glaube, viele Menschen sich viel mehr identifizieren können mit jemandem wie Josh, ja, der als nahbarer und sicherlich kein schlechter Läufer, aber auch kein Leistungssportler, dass man sich mit dem eher identifizieren kann und halt denkt, ja, mit dem könnte ich mir vorstellen, noch mal eine Runde zu drehen. So, und das würde dann vielleicht funktionieren, weil ein Satz vielleicht noch, dass man doch dann denkt, boah, also die Elite ganz vorne, ja, ein Kilian, eine Courtney oder so, das ist so weit weg. Man hat ja fast das Gefühl, die machen doch einen ganz anderen Sport. Das ist irgendwie völlig, völlig weit weg so.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Schublade. Er zeigt ja oder lebt ja Bewegung so als kulturelle Praxis. Und da ist der sportliche Aspekt, das ist ja eigentlich nur so, was ist das, so Mittel zum Zweck oder fast schon so ein Randdarsteller, dass die Kunst und wie dieses Kulturgut, was damit einherkommt, was da spielt ja vieles rein. Das steht im Vordergrund. Und das ist für viele, das hast du gleich am Anfang auch gesagt, eher identitätsstiftend ja fast. Also da können viele sagen, ja, so, da möchte ich Teil von sein, das ist jetzt meine Peer Group, als wenn da jemand sich nur dumm und dämlich trainiert. Das ist eine ganz andere Kategorie irgendwie, was da im Vordergrund steht. Bei ihm eben nicht der sportliche Aspekt.
Wie gefällt dir denn seine Kunst ganz persönlich?
Man muss natürlich sagen, dass wir in unserem kleinen Feuilleton-Podcast jetzt nicht sein gesamtes Werk wertschätzen können, weil er macht ja wirklich viele Dinge und wir haben jetzt uns auf die Kacheln, auf seine Notizlyrik gestürzt. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich muss aber zugeben, ich habe, wie gesagt, in seinen Podcast auch reingehört, ich fühle mich gar nicht angesprochen, weil er da schon sehr so als Coach auftritt. Also er gibt so Tipps, irgendwie, ja, hier slow down, risk more, mach, was du liebst und schau mal, was dich dankbar macht. Das sind alles Tipps, aber ich mag einfach das nicht, dass man mir mal Tipps gibt. Ich möchte auch nicht inspiriert werden und ich brauche keinen Coach an der Hand. Das ist so der Punkt, wo ich so gar nicht angesprochen werde. aber das ist nur meine persönliche Abneigung gegen Coaches. Insgesamt finde ich es halt super, dass es Leute wie Josh gibt, die in den Sport also Coolness und Coolness-Faktor bringen und so ein Künstler, also einfach so eine richtige Subkultur daraus noch mehr bauen. Eine Subkultur war es schon vorher, aber jetzt hat die nochmal mehr Farbe und Aspekte dazu gewonnen und das ist ja super. Also endlich wird der Trailrunning-Sport wird immer cooler.
Ja, genau, das finde ich auch super. Ich finde es auch toll, dass wir Leute wie Josh so im Laufsport haben. Mir gefällt auch dieser ganze, ich nenne es jetzt mal Demokratisierungsprozess in der Kunst. Das war ja schon, keine Ahnung, in der Punk-Bewegung oder so. Ja, da haben einfach Leute sich eine Gitarre umgehangen und haben gesagt, ich mache jetzt hier Musik und auch Josh, man würde jetzt ja diese Gedichte sehen und sagen, naja, das kann ich ja vielleicht auch. Also mir fällt auch manchmal irgendwie ein cleverer Satz ein zum Laufen und ich könnte ihn jetzt ja auch einfach aufschreiben. Dann denke ich, ja genau, mach.
Ja.
So, und genau das ist ja die Aufforderung dann eigentlich auch, das dann zu tun. Und wir alle können Dinge tun. Und das finde ich erstmal schön, also diesen Demokratisierungsprozess, der einfach so ein bisschen was Anti-Autoritäres, Anti-Elitäres irgendwie auch hat. Also das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Jetzt ganz persönlich finde ich, hat seine Poesie so ein bisschen was auch so Pop-artiges. Also es ist definitiv, deswegen funktioniert es, glaube ich, auch gut auf Instagram. Es ist sehr leicht konsumierbar. Es ist sehr unterkomplex. Es ist irgendwie auch reduziert so in der Tiefe der Bedeutung. Das macht es dann aber vielleicht auch wieder besonders gut. Es ist sicherlich gar nicht so leicht, irgendwie so, sage ich mal, solche Sätze dann rauszuhauen, von denen man sich sicher sein kann, das versteht jetzt auch jeder. Also man würde vielleicht dazu neigen, dann jetzt besonders nochmal um die Ecke denken zu wollen und so. Und dann wird es vielleicht schon wieder gar nicht so gut funktionieren.
Aber gerade unser Podcast ist das beste Beispiel dafür. Wir reden stundenlang irgendwie über irgendwelche super komplexen Laufgedanken und er bringt es halt mit einer Kachel irgendwie auf den Punkt. Das musst du auch erstmal schaffen. Das ist Kunst.
Man muss erstmal schaffen und muss dann vor allem auch machen, finde ich. Und er macht halt einfach und das finde ich erstmal gut, genau. Ja, ansonsten geht bei mir schon auch manchmal so ein bisschen der Kitsch-Alarm los. Also wenn dann zu viele so Plattitüden rausgehauen werden und so. Also ich muss dann schon lange, lange scrollen, bis dann irgendwann mal so eine Karte kommt, wo ich denke, ja, die würde ich jetzt auch in meine Strava-Aktivität reinkopieren. Aber es ist einfach dann, das ist so ein bisschen Geschmackssache, finde ich. Erstmal grundsätzlich, genau, finde ich, steht er für was? Er steht für eine Strömung, die gerade sehr stark wird, finde ich, im Laufsport und ist keine schlechte.
Mhm. Würdest du denn bei einem 50-Kilometer-Lauf auch mal irgendwie jeden Kilometer, das haben wir doch auch mal gemacht, oder? Auch irgendwie jeden Kilometer, auch bei so einem Marathon zumindest.
Ein Dankbarkeitslauf.
Ja, genau, wofür man da, das ist eine coole Idee auch, ne? Also da geht so ein 50-Kilometer-Lauf auch relativ schnell rum.
Genau, und deswegen ohne dass er jetzt Leute explizit auffordert, macht das auch. Aber finde ich, hat das ja schon was Inspirierendes. Nämlich gerade so der Gedanke, ja, wäre das nicht eigentlich total toll, das auch selber mal zu versuchen. Von daher, ja, Josh Leinert, wir verlinken sein Profil in den Shownotes. Schaut euch das gerne mal an, hört mal die Podcasts rein. Ja.
Ja, genau, in dem Sinne. Slow down, risk more, weil er nicht alles doch für Tipps parat hat.
Ja. Genau, und learn how to run, it teaches you how to love. So. Bis dann.
Ciao.
Ciao.